Von Tag zu Tag mit Johann Kneiss.
Sehr herzlich willkommen. Kindheit zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Traum und Trauma. Das ist zurzeit Thema einer Tagung in Wien und unser Thema heute. Dazu begrüße ich Sie und begrüße Professor Karl-Heinz Brisch.
Hallo.
Kinderarzt und Kinderpsychiater in München, am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Münchner Universität. Und Sie waren auch lange Zeit einer der Vorsitzenden der Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen Kindheit, die jetzt in Wien ihre Jahrestagung abhält.
Ja, genau.
Und Sie haben da heute gesprochen über eines der Themen, das zurzeit sehr viele beschäftigt. Wie geht es eigentlich den Kindern und Jugendlichen, den Familien, die auf der Flucht sind? Manche davon sind auf der Flucht nach Deutschland gekommen, nach Österreich gekommen. Darüber haben Sie heute gesprochen. Aber die Tagung, wir werden dann noch über andere, vieles andere wird da auch besprochen. Reproduktionsmedizin, Wunschkinder. Das sind so ziemlich unterschiedliche Situationen, in denen man Kinder haben kann und Kind sein kann heute.
Absolut. Die Eltern, die zu uns nach Flucht und Verfolgung ankommen mit kleinen Kindern, Säuglingen, sind natürlich oft in einem gigantischen Stress, weil sie sind dem Tode entronnen, haben ihre Kinder vielleicht gerettet, manchmal auch Kinder verloren auf der Flucht. Und jetzt kommen sie bei uns an und hoffen natürlich, dass es den Kindern gut gehen wird, dass die Kinder sich gut entwickeln. Manche Kinder sind krank, sind richtig körperlich schwer krank. Aber die seelischen Folgen von diesem großen Stress und diesen Überlebenserfahrungen, die bleiben natürlich bei den Eltern und bei den Kindern. Vor allen Dingen die kleinen Kinder können ja noch wenig oder gar nicht darüber sprechen. Die Säuglinge, die wir dann sehen, sind oft ja wie abgeschaltet. Die weinen nicht, die melden sich nicht, die liegen einfach im Bettchen und oder sind auf dem Arm der Eltern und schauen wie durch eine Nebelwand. Und die Eltern sind oft nicht viel anders. Das heißt, die traumatischen Erfahrungen haben die Eltern in einen Zustand versetzt, wo sie emotional wie abgeschaltet sind. Diese Erfahrung oder dieser Zustand ist aber nicht gut für die Entwicklung des Säuglings und des Kleinkindes, weil Kinder sind darauf gepolt, dass sie emotionale Antworten bekommen, dass sie gesehen werden, dass sie gespiegelt werden. Und da ist es schon.
Wir brauchen lebendige Erwachsene.
Ja, absolut. Und da ist es eine große Herausforderung jetzt für uns, diesen Eltern zu helfen, dass sie wieder in einen guten Kontakt mit ihren Säuglingen und Kleinkindern kommen.
Wie kann das gelingen? Wie kann nach, Sie haben es nur angedeutet, was viele Familien da erlebt haben, wie kann so etwas überwunden werden?
Es wäre sehr gut, wenn die Eltern natürlich hier, wenn sie bei uns ankommen oder in Österreich, dass sie erstmal äußere Sicherheit haben, was für viele dann auch nicht unbedingt gegeben ist, wenn sie mit den kleinen Kindern in einer großen Halle untergebracht sind mit ganz vielen Menschen. Das heißt, wir plädieren sehr dafür, dass es spezielle Möglichkeiten gibt, gerade Mütter mit Kleinkindern und Säuglingen zu betreuen, damit erstmal Außensicherheit ist. Und dann braucht es Menschen, die liebevoll da sind, die sie emotional begleiten und versorgen, damit sie anfangen, ein bisschen Vertrauen zu fassen. Und dann werden sie auch früher anfangen, ein bisschen zu erzählen, was sie erlebt haben.
Aber man soll nicht drängen.
Auf gar keinen Fall. Die Eltern sind so nahe noch dran, dass sie gerade dem Tod manchmal entronnen sind. Und sie finden für sich den Moment und den Zeitpunkt. Aber es braucht ein offenes Ohr und ein offenes Herz, sozusagen bereit zu sein, wenn die Eltern signalisieren, ich will was erzählen, dass das dann auch möglich ist.
Man hört manchmal, man liest auch manchmal, für die wird jetzt zu viel getan. Ob genug getan wird, das ist wieder eine andere Frage. Aber manche Menschen haben das Gefühl, denen wird geholfen und uns wird nicht geholfen oder wir hier haben auch Probleme.
Ja, deutsche oder österreichische Familien mit Kleinkindern haben auch Probleme, aber für die haben wir unsere Sozialsysteme, die in der Regel auch diesen Eltern Hilfe und Unterstützung geben. Nur diese Eltern kommen ja jetzt sozusagen nochmal in einer ganz besonderen Situation, weil sie sind meistens nur mit dem am Leib, was sie tragen konnten, zu uns gekommen und dem Tode entronnen. Und da ist es schon eine Frage von ja, Asyl und Solidarität. Menschen, die egal welcher Hautfarbe, welcher Religion an unserer Grenze stehen und die sagen, wer rettet mich? Zu sagen, wir sind da und wir schauen, wo wir helfen können.
Als Arzt machen Sie ja auch keinen Unterschied.
Definitiv nicht.
Der Hippokratische Eid gilt für alle.
Der Hippokratische Eid oder überhaupt die Bedeutung zu helfen, ist uns eigentlich angeboren. Es gibt so schöne Erfahrungen. Ich bin in München, als die ganzen Tausende von Menschen dort ankamen, in einer Situation gewesen, wo ein Geschäftsmann gerade zum Zug eilte. Und dann kam gerade wieder eine große Menge von Frauen mit Kindern, die wirklich ganz durstig und ausgehungert waren. Und er hat dort seinen Koffer plötzlich abgestellt und ist in den nächsten Laden und hat was zu essen und zu trinken gekauft, was eine große Furore gemacht hat, weil dieser Koffer stand unbewacht am Bahnhof. Aber ich glaube, wenn wir über Bindung sprechen und die Suche nach Schutz und Sicherheit, da gibt es etwas in uns, was auch anspringt, egal wo wir gerade unterwegs sind, angesichts von Not zu helfen und alle stehen und liegen zu lassen. Und das ist, glaube ich, so ein Stückchen auch die Hoffnung, dass über die Zeit die Menschen sehen werden, ja, da gibt es Hilfe und dass es auch genug Bereitschaft gibt, das zu tun.
Sie arbeiten seit 35 oder 37 Jahren, glaube ich, mit Kindern in Gefahr, also auch mit den Eltern, mit Familien. Sie haben eine Reihe von Programmen auch entwickelt, um gerade hochgefährdeten Eltern und Kindern zu helfen.
Ja, wir haben verschiedene Programme entwickelt. Wir haben immer wieder gesehen, dass...
Also sowohl Einheimischen wie auch,
ja,
Traumatisierten, neu dazugekommenen.
Genau. Wir sehen immer wieder, dass Eltern, die eben Schwierigstes erfahren haben in ihrer eigenen Kindheit oder im Laufe ihres Lebens, dass die große Schwierigkeiten haben, mit ihren Kindern feinfühlig und sicher umzugehen, obwohl sie das alle wollen. Alle Eltern wollen in der Regel ihre Kinder doch irgendwie gut pflegen, versorgen. Und wenn sie aber dann gestresst werden und manchmal eigene Gespenster aus dem Kinderzimmer wieder hochkommen, dann wissen sie manchmal gar nicht, was sie tun, bis hin, dass sie ihre Kinder dann selbst vernachlässigen oder gar mit Gewalt behandeln, was sie manchmal nachher erschreckt und sie auch bereuen und bedauern.
Da geht etwas durch.
Ja, die flippen dann einfach raus, weil plötzlich alte, unverarbeitete Geschichten aufbrechen und sie mit Gefühlen überrennen. Das kann man dann auch in Gesprächen ganz gut nachvollziehen. Es gibt oft so Auslösersituationen, wenn ein Baby weint oder ein Baby sich verweigert oder ein Kleinkind einen Wutanfall kriegt. Plötzlich entsteht ein so großer Zorn innerlich in der Mutter oder dem Vater, dass sie ausrastet.
Wie kann man das verstehen?
Wenn Eltern,
was passiert da in diesem Augenblick?
Was passiert in diesem Augenblick? Wenn Eltern selbst als Kind erlebt haben, dass sie vielleicht zu Zeiten, als auch Körperstrafe und Züchtigung von Kindern noch en vogue war, dass sie dann Gewalt erlebt haben und das ist aber nicht gut verarbeitet. Das heißt, das eigene Kind, was mal geweint hat, ist nur notdürftig innerlich versorgt. Und jetzt weint das Baby und die Eltern stehen da und können das gerade nicht beruhigen. Und plötzlich gibt es wie ein Resonanzphänomen. Das heißt, das Baby, das reale Baby weint und das Kind von früher in den Eltern, was so auch Gewalt erlebt hat und geweint hat oder nicht weinen durfte, fängt an, immer lauter zu werden, immer heftiger zu drängen. Und plötzlich ist das gar nicht mehr aushaltbar. Da brechen solche Gefühle von Wut, Angst, Panik in den Eltern auf, dass sie manchmal auf ihre Kinder losgehen, dass sie manchmal weglaufen, dass sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Ich möchte Sie einladen, uns anzurufen. 0800 22 69 79 ist unsere Telefonnummer. Zu Gast ist der Kinderpsychiater Karl-Heinz Prisch. Und unser Thema heute ist Kindheit in der Gegenwart, die so enorm unterschiedlich sein kann. Es gibt die Eltern, die alles tun für ihre Kinder, die sie fördern von vielleicht schon zu klein an und wo sich alles um die Kinder dreht dann. Und es gibt andere Familien, das wird vielleicht manchmal unterschätzt, wie viele das sind, wo ja nicht genug Ressourcen da sind, Zeit da ist, Verständnis da ist. Sie haben erwähnt, körperliche Züchtigung. Bis heute ist fast die Hälfte der Eltern findet es okay, dass man zumindest gelegentlich auch körperlich straft. Es gibt da so enorme Unterschiede. Mhm.
Wir sehen Kinder aus allen sozialen Schichten, die nicht so gut manchmal begleitet werden. Das heißt, Eltern, die wenig Ressourcen haben, die arm sind, die ganz, ganz viele Probleme haben und kaum wissen, wie sie mit ihrer Familie überhaupt durchkommen sollen, trotz staatlicher Unterstützung und Hilfen. wo die meisten denken würden, naja, dass diese Eltern nicht immer so gut mit ihren Kindern umgehen, das kann man vielleicht noch verstehen. Die wissen es vielleicht auch nicht besser. Da braucht es natürlich Hilfestellung, Unterstützung, Aufklärung. Das tun wir auch in diesen Elternkursen Safe, sichere Ausbildung für Eltern, die dann auch auf diese Eltern, die vielleicht wenig lesen, die kaum Schulausbildung haben, entsprechend abgestimmt sind. Auf der anderen Seite haben wir Eltern aber, die hochgebildet sind, die akademische Abschlüsse haben, die intensiv berufstätig sind und die für ihre Kinder zum Beispiel ein Kindermädchen haben, einen Chauffeur und einen Bodyguard. Aber niemand ist mit diesem Kind emotional so richtig gut im Kontakt, wie sich das Kind eigentlich das wünscht, eine Bindungsperson zu haben, die für es zuständig ist, für Sicherheit und gute emotionale Versorgung. Und dann sehen wir Kinder aus...
Das heißt, das ist auch eine Art von Vernachlässigung.
Das ist absolut eine Art von Vernachlässigung bei besten materiellen Bedingungen. Und beide Kinder, sowohl aus dieser sehr gut finanziell wie bildungsmäßig situierten Familie, brauchen Hilfestellung, Unterstützung, genauso wie das Kind aus der Familie, wo wenig Ressourcen da sind. Das wird oft so in der Gesellschaft gar nicht so gesehen, weil man denkt, naja, je reicher die Eltern sind, je gebildeter sie sind, da werden die Kinder doch schon eigentlich gesund aufwachsen. Das ist aber nicht das, was wir sehen. In der Klinik sehen wir Kinder aus allen sozialen Schichten, die manchmal entsprechend Hilfe brauchen, weil es nicht so gut gelingt, dass die Eltern das auf den Weg bringen, was den Kindern an Sicherheit und Unterstützung eigentlich Not täte.
Wo dann Symptome entstehen, Auffälligkeiten.
Genau, die Kinder kommen oft mit Schlafstörungen, Essstörungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, vielfältigen Symptomen zu uns in die Ambulanz oder auch in die Kinderklinik. Und dann klärt man natürlich ab, organisch, ist das alles okay oder gibt es da Schwierigkeiten oder Probleme, die vielleicht über die körperlichen Symptome hinausgehen. Oft findet man keinen körperlichen Befund und die Symptome sind Ausdruck von großem inneren Stress.
Man hat in Österreich in den letzten Monaten entsetzt mitverfolgt den Fall, der bekannt geworden ist, weil die Jugendlichen das auch gefilmt haben mit ihrem Handy, wo Jugendliche eine 15-Jährige misshandelt haben, also wirklich schwer geprügelt haben und das dann, ja, wie gesagt, ganz stolz oder gedankenlos auch festgehalten haben. Jetzt inzwischen gibt es da Gerichtsurteile. Wie kann man denn das verstehen? Was kann sich denn in solchen Jugendlichen abspielen? Oder welche Vorgeschichte kann da im Spiel sein?
Es gibt gute Längsschnittstudien, die zeigen, wenn Kinder sehr früh Gewalt und Vernachlässigung erlebt haben, dann haben sie größte Schwierigkeiten, mit ihren Gefühlen umzugehen, Gefühle zu kontrollieren. Bis hin, dass es sogenannte Identifikationen in der frühen Zeit schon mit dem Täter gibt. Das heißt, das, was ich selbst erfahren habe als Kind, ist dann irgendwann in mir. Und dann braucht es nur einen bestimmten Auslöserreiz. Und wenn das dann noch in der Gruppe passiert und mehrere solche Jugendlichen sich zusammenschließen, dann ist es relativ zufällig, wer jetzt gerade Opfer wird. Das könnte jeder von uns sein, der gerade U-Bahn fährt oder an der Bushaltestelle steht, weil sich dann diese inneren Dynamiken gerade auch noch in der Gruppe entladen. Das heißt, diese Jugendlichen haben große affektive Spannungen, Gefühle von Wut, Enttäuschung, Angst, auch Ärger, fühlen sich insgesamt eigentlich sehr unsicher. Und in der Gruppe fühlen sie sich dann stark, um diese ganzen angestauten Affekte zu entladen.
Das heißt, die stehen sozusagen unter Strom.
Die stehen unter Strom, sind dann vollkommen innerlich angespannt, aufgeregt und es braucht dann nur einen kleinen Anlass, den sie manchmal selber provozieren, dass sie andere provozieren und jemand sagt, hört auf, lass das und dann reicht ihnen das sozusagen, um jetzt zuzuschlagen.
Sie haben in München an der Universitätsklinik ein Programm entwickelt, ich glaube vor relativ kurzem, war vor kurzem noch in der Erprobung, das heißt Moses.
Ja.
Wie das Findelkind in der Bibel.
Genau.
Und da behandeln Sie schwer und schwerst traumatisierte Kinder.
Ja, wir haben ein Programm entwickelt und der Name ist wirklich entlang dem Findelkind Moses, was ja nun in seinem Körbchen auf dem Nil geschwommen ist und so die Geschichte dank der Pharaonentochter gerettet wurde und ja doch noch eine ziemlich gute Karriere gemacht hat. Und so hoffen wir natürlich auch für die Kinder, die wir dann stationär in diesem Intensivprogramm aufnehmen, dass sie sich noch gesünder entwickeln können. Alle diese Kinder, die wir dort aufnehmen, haben frühe Erfahrungen von Gewalt und Traumatisierung erlebt. Vernachlässigung oft im Extremen. Es sind auch Kinder, die manchmal aus internationalen Adoptionen kommen, die also in anderen Ländern in Heimen aufgewachsen sind, unter extremer Vernachlässigung, wo gar keine Bezugs- und Bindungspersonen da waren, die jetzt bei deutschen Eltern aufwachsen und die aber überhaupt nicht in der Lage sind, mit ihren Gefühlen zur Rande zu kommen, die manchmal dann auch genauso explodieren wie die Jugendlichen, die wir gerade gesehen haben. Aber die sind dann nicht jugendlich, sondern die sind 4, 6, 8, 10, also noch viel kleiner und sind aber schon gar nicht beschulbar, weil sie andere Kinder attackieren, beißen. Das heißt, sie werden oft in gar keine normalen Schulen integriert.
Man kommt mit ihnen nicht zu Rande?
Überhaupt nicht. Die Eltern kommen nicht mit ihnen zu Rande, die Lehrer nicht. Und auch schon im Kindergarten ist es in der Regel extrem schwierig. Und unser Programm ist sozusagen eine Intensivstation für Psychotherapie. Das heißt, diese Kinder haben oft 10 Stunden Psychotherapie pro Woche, Einzeltherapien, Gruppentherapien, oft auch mit Musik, Kunst und Bewegungstherapie. Und wir haben das jetzt auch forschungsmäßig über längere Zeit sehr gut untersucht und sehen, dass die Gehirne dieser Kinder nachwachsen und nachreifen, sehr intensiv und zwar ganz spezifisch in traumarelevanten Regionen im Gehirn. Also zum Beispiel da, wo unsere Gedächtnisfunktionen gestört sind durch traumatische Erfahrungen, das Stressregulationssystem der Kinder gar nicht mehr funktioniert. Und wenn diese Kinder 8, 9, 10 Monate bei uns in Behandlung waren, dann kann man ihre Gehirnstrukturen vorher und nachher untersuchen und sieht zum Beispiel, wie die Netzwerke im Gehirn so intensiv nachreifen und nachwachsen, dass sie der Netzwerkdichte von altersgleichen Jungs oder Mädchen entsprechen. Und das lässt uns sehr hoffnungsvoll sein, dass wir etwas entdeckt haben und hier aufgebaut haben, was doch so schwer kranken Kindern helfen kann.
0800 22 69 79, unsere Telefonnummer, und Frau Christ hat uns angerufen.
Ja, guten Tag.
Hallo.
Ich hätte eine Frage an den Herrn Doktor.
Ja, bitteschön.
Ich muss zuerst noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich und alle meine Geschwister, wir sind über 50 Jahre alt. Wir wurden als Kinder von den Eltern geschlagen. Ich habe vor wenigen Wochen eine Situation mit einem meiner Brüder erlebt, im Haus, im jetzigen Haus meiner Eltern, dass ich mich über etwas geärgert habe, was er gesagt hat, habe die Hände in die Höhe gerissen, wollte, ich weiß nicht was, irgendwie gestisch irgendwie zeigen, wie ich mich ärgere, steh auf, ich wollte auf den Tisch hauen oder so, und da lag das Strickzeug meiner Mutter, konnte ich nicht hinhauen, bin ich aufgestanden und wollte rausgehen und habe meinem Bruder im Rausgehen so wie einen Klaps gegeben, oder wollte ich, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass er mich nachher, dass er auch aufgestanden ist, er hat mich so am Hals gepackt, dass ich das Gefühl habe, er würgt mich, hat mich eigentlich bei der Tür rausschieben wollen, hat mich aber gegen die Tür gedrückt. Das hat er dann noch zweimal gemacht, dass er mich so am Hals gepackt hat, dass ich mir später blaue Flecken hatte. Er hat mir die Hand umgedreht und mich auf den Boden geworfen. Ich war sowas von entgeistert über die Situation. Und ich habe überlegt, ob ich die Polizei rufen soll, etc. Habe das dann alles nicht getan, habe ihn auch nicht angezeigt und habe dann noch mehrmals dann alleine reflektiert über die Situation. Und inzwischen denke ich, das muss meine Hand heben, muss ihn erinnert haben an das, was als Kind geschlagen wurde. Und seine Reaktion muss so etwas sein, wie Sie beschrieben haben, jetzt in der Sendung. Und meine Frage ist eigentlich, wie kann... Und er hat noch dazu gleich nach der Tat gesagt, er wird seine Nummer am Handy sperren. Und später hat er noch gesagt, er hat seine Nummer am Handy gesperrt, meine Nummer an seinem Handy gesperrt. Und er will keinen Kontakt mehr zu mir. Und jetzt will ich... Ich weiß, also für mich habe ich noch nicht die Möglichkeit gefunden, das ausreichend aufzuarbeiten, aber es geht schon besser. Und ich denke aber auch, eigentlich sollten wir zusammen drüber reden, nur wir bräuchten eine Mediation oder Familientherapiesituation, irgendetwas, dann weiß ich nicht, wie ich das finanzieren kann. Wir wohnen 200 Kilometer entfernt voneinander, erstens. Und zweitens mal, er will ja keinen Kontakt zu mir, hat er gesagt. Und aus Erfahrung weiß ich, dass das dann möglicherweise ein, zwei Jahre dauert oder länger, bis er sich vielleicht entschuldigt oder ja, bis er wieder normal mit mir redet.
Vielen Dank.
Vielen Dank für diese ja, vertrauensvolle Geschichte. Ich glaube, dass Sie das sehr richtig sehen, so wie ich das eben beschrieben habe, dass der Bruder sozusagen durch diese Situation, wie wir sagen, so gestresst wurde, dass er ja an frühe alte Erfahrungen innerlich angeknüpft hat. Das geht natürlich unbewusst. Und er dann in einen Zustand geraten ist, der genau mit dem verknüpft ist, was er oder sie alle zusammen früher erlebt und erfahren haben an Gewalt. Ich glaube, das sehen Sie sehr gut und sehr richtig. Und natürlich wäre es gut, Sie könnten sich hier Hilfe und Unterstützung holen, für sich auf jeden Fall mal, dass Sie das gut verarbeiten können. Und die Idee, als Kinder das gemeinsam zu machen, wäre natürlich ideal. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Aber dass Sie auf jeden Fall für sich das gut verarbeiten können, wäre sicherlich wichtig.
Frau Grill hat uns angerufen.
Ich danke sehr für die Sendung. Also ich danke Ihnen, Herr Doktor, ich weiß Ihren Namen gerade
Brisch, nicht mehr. Brisch.
Ja, Herr Brisch, dass Sie in der Haunerschen Kinderklinik also so eine Mose-Situation wirklich installiert haben über all die Jahre, dass ich für dringend notwendig empfunden habe. Ich war Therapeutin in München lange, privat. Und sehe, dass Sie da etwas ganz Kostbares tun, nämlich diese Tabuzonen, wie Sie es vorhin geschildert haben oder wie auch jetzt in dem gerade eben erzählten Vorfall, also dass diese Tabuzonen in allen Familien herrschen können und durch kleinste Emotionen zu einem Drama sich entfalten können. Und dass Sie genau diese Tabuzone in einer wahrscheinlich sehr gekonnten und sehr geführten Situation überführen können und das begleiten.
Danke vielmals.
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Ich wollte fragen zu diesem Programm Moses. Mhm. Also eine sehr intensive Betreuung, Arbeit mit den Kindern. Man stellt sich vor, das kostet viel Geld.
Ja, das kostet schon Geld, aber diese Behandlungen sind von den Krankenkassen in Deutschland finanziert und wir bekommen jetzt auch nicht übermäßig mehr oder viel Geld, sondern wir können das aus dem laufenden Budget schon auch herstellen und machen. Denn die Psychotherapien haben oft oder auch die Psychiatrie so funktioniert, dass sie gesagt haben, wir bekommen einen Tagessatz. Und je weniger psychotherapeutische oder Angebote wir machen, umso mehr bleibt sozusagen in der Kasse. Und jetzt ist es so, dass sehr klar ist, wir bekommen in Deutschland auch ein neues Abrechnungssystem für die Psychiatrie und Psychosomatik, dass jede Leistung einzeln auch abgerechnet werden kann. Und damit sind wir mit unserem Konzept sozusagen ganz vorne weg, wenn man so will. Das haben wir aber schon entwickelt, bevor dieses Abrechnungssystem kam. Und man muss sich einfach nur mal vorstellen, wenn jetzt heute ein Kind einen Autounfall hat oder einen Fahrradunfall hat, viele Verletzungen, dann liegt es doch bei uns auf der Intensivstation 2-3 Monate manchmal und wird x-fach operiert. Und da haben wir eine 1-zu-1-Betreuung, pro Bett eine Krankenschwester und für 2 Betten einen Arzt, weil das eine Intensivstation ist. Und wenn aber Kinder sehr früh schon von Säuglingsbeinen an Gewalt und verschiedene Formen von Misshandlung erleben, dann gibt es dafür noch keine Intensivstation. Und das war meine Idee, dass wir sagten, warum sollte man nicht für vielfältige psychische und körperliche Traumatisierungen, die so lange seelische Wunden hinterlassen, möglichst früh auch eine Intensivstation kreieren, damit wir vielleicht sehr früh da noch helfen können.
Es ist auch, das wäre der zweite Teil der Frage, es ist auch möglicherweise Geld, das später gespart werden kann.
Das ist gar keine Frage.
An psychiatrischen Unterbringungen, an Gefängnissen möglicherweise.
Ja, es ist gar keine Frage. Wir wissen, dass auch wenn wir über Prävention reden, dass ein Dollar oder ein Euro, der früh investiert wird, einen großen Faktor hat von 1-8 oder 1-10 und sogar noch mehr, was in die gesellschaftlichen Kassen sozusagen wieder zurückfließt, weil jemand arbeitsfähig bleibt, später Steuern zahlt, berufstätig ist und dergleichen. Und das Erschreckende ist, ich hatte das eben erwähnt, eine Studie in Neuseeland, die eine Längsschnittstudie ist, die hat gezeigt, dass die 10-20% der Kinder, die in den frühen Entwicklungsphasen nicht so gute Chancen hatten, sich zu entwickeln, die Gewalt erlebt haben, dass die 80% aller Kriminalitätsdelikte und so weiter in der Gesellschaft später begehen. Das heißt, da haben wir sehr klare Daten. Es ist ein kleiner Teil von Kindern, die nicht so gute Bedingungen haben, die aber später für die Gesellschaft ein riesen Kostenfaktorproblem darstellen, neben allem Leid, was dann später damit verbunden ist.
Ja, man soll es nicht aufs Geld reduzieren. Aber die Politik denkt in Geld.
Ja, und wenn sie in Geld denken würde, dann müsste sie sozusagen jeden Euro wirklich in die Hand nehmen und sagen, wir machen ganz frühe Prävention, wir helfen Eltern ab der Schwangerschaft, was wir ja auch mit diesem Programm Safe, sichere Ausbildung für Eltern tun, damit die Eltern möglichst dann schon, wenn sie schwanger sind, ihre Geschichten verstehen und verarbeiten können, damit es mit den Kindern besser auf den Weg kommt.
Dieses Programm Safe, Begleitung von Eltern schon während der Schwangerschaft und in der frühen Kindheit, das ist, habe ich heute erfahren, in einer Stadt in Österreich schon Teil der sozialpädagogischen Arbeit mit Eltern in Leibnitz in der Steiermark.
Das ist richtig.
Und in Vorarlberg.
Genau, das ist richtig. In Leibnitz wird dieses Programm jetzt für Eltern flächendeckend sozusagen eingeführt als frühe Hilfe, als Präventionsmöglichkeit, etwas über sich und seine eigene Geschichte als werdende Eltern zu erfahren und bindungssichere Beziehungen mit den Kindern aufzubauen. Und in Vorarlberg ist das auch schon lange im Bereich der frühen Hilfen für die Eltern fest integriert in die Angebote, die Eltern dort bekommen können.
Herr Kienzl, Herr Dr. Kienzl ist am Telefon.
Ja, grüß Gott.
Grüße Sie.
Vielen herzlichen Dank für die Sendung. Prinzipiell, generell gegen all die guten Dinge, die hier besprochen werden und auch die Fälle nicht einzuwenden. Nur eine Anregung: Der Mensch ist gewaltbereit, das Tiermensch ist zur Gewalt gebaut. Und es gibt, wenn man in der Geschichte schaut, ob im Alten Testament, in Religionen, es gibt die Gewaltbereitschaft, die Menschen, und die werden sie auch nicht wegtherapieren können. Danke vielmals.
Danke auch. Bitte, Dr. Briesch.
Vielen Dank für diesen Beitrag. Von den ganzen entwicklungspsychologischen Studien, die wir haben, sieht man sehr genau, dass es die Bereitschaft des Menschen, schon des Babys, gibt, sich vor negativen Reizen zu schützen. Zur Not auch zu beißen, wenn es sozusagen sich bedroht fühlt als Baby. Das ist sehr angelegt und das ist natürlich ein überlebenswichtiger Kontext und eine Verhaltensweise, die das Leben schützen kann. Aber destruktive, feindselige, aggressive Verhaltensweise, die sind nicht angelegt. Die entstehen aus frühen Erfahrungen, das ist sehr gut untersucht. Das heißt, wenn Kinder jetzt aus dem Kontext heraus, wie diese Jugendlichen, ein Mädchen quälen und verletzen, auf dieses Mädchen losgehen, dann ist das nichts, was genetisch angelegt ist, sondern etwas, was sehr früh durch frühe Erfahrungen geprägt wurde.
Ich finde das eine sehr interessante Frage, weil das auch berührt unser Menschenbild, unser Verständnis von anderen. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Sendung mit der Bindungsforscherin und Gehirnforscherin Nicole Strüber, die Sie auch kennen und die auch Sie kennt. Und die spricht in ihrem Buch von Teufelskreisen und Engelskreisen, die sich auch im Organismus und im Gehirn insbesondere auswirken, manifestieren. Also es gibt Gehirne, wo viel Oxytocin zur Verfügung steht, das Antistresshormon, beziehungsweise man nennt es auch Kuschelhormon, das Bindungshormon. Und es gibt andere Gehirne, wo das fehlt oder wo die Bindungsstellen dafür fehlen. Mhm. Und das kann sich auch über Generationen weitergeben.
Ja, das kann sich über Generationen weitergeben, weil wir natürlich die Gene grundsätzlich dafür haben, um zum Beispiel dieses Antistresshormon Oxytocin zu bilden. Aber dieses Hormon und seine Bildung hängt sehr davon ab, welche Umwelterfahrungen, sprich auch welche Beziehungserfahrungen Kinder wieder machen. Wir wissen, dass schon in der Schwangerschaft bestimmte Gene entweder aktiviert werden können durch entsprechende Erfahrungen oder auch abgeschaltet werden können. Die genetische Grundausstattung, die wir mitbringen, ist nur eine sehr basale Hardware-Ausstattung. Welche Gene aktiv sind und wie wir mit Stress umgehen und reagieren und was im Gehirn dann passiert, hängt von den frühen Beziehungserfahrungen beginnend in der Schwangerschaft ab. Und wir haben jetzt ganz spannende Ergebnisse wiederum in dieser Moses-Studie mit diesen Moses-Therapiekindern, dass manche schon, wenn wir sie jetzt aufnehmen und auch das Oxytocin untersuchen in stressvollen Reaktionen vorher und nachher, überhaupt gar keine Reaktion mehr zeigen. Das heißt, es ist so, wie wenn dieses System tot wäre. Das heißt, es gibt Stress, aber das Antistresssystem mit Oxytocin springt überhaupt nicht an innerlich.
Das heißt, messbar. Das erklärt auch, warum diese Kinder nicht regeln können, nicht regulieren können ihre Emotionen.
Diese Kinder haben riesige Schwierigkeiten, Stress zu regulieren. Sie schütten viel Stresshormone aus, aber es gibt sozusagen gar keinen Gegenspieler. Und wenn diese Kinder dann 8, 9, 10 Monate bei uns in der Therapie waren und wir machen diese gleichen Tests wieder, dann sieht man, wie plötzlich das Oxytocin-System anspringt, wie bei gesunden Kindern. Und das erklärt vermutlich auch, warum sie dann nach einer Therapiedauer besser mit Stress umgehen können, warum sie im Alltag besser zurechtkommen, wieder in die Schule gehen können.
Das heißt, die Biologie ist veränderbar.
Die Biologie, was wir sehen von unseren Forschungsergebnissen, und das macht uns wirklich hoffnungsfroh, ist veränderbar. Ich glaube aber, dass es für diese Veränderungen eine ganz intensive emotionale Neuerfahrung braucht, auch vielleicht in einem solchen Treibhaus, wie unsere Station das darstellt, wo man quasi für eine Zeit unter ganz besonderen intensiven Bedingungen, wie man das bei einer kranken Pflanze auch täte, neue Erfahrungen sammeln muss, damit das Gehirn dann diese verankert und dann sowohl auf der Verhaltensebene wie auch auf der Stressebene ganz neu und anders reagieren kann.
Herr Götz ist am Telefon.
Ja, guten Tag, mein Name ist Carlo Götz. Ich hatte eigentlich eine Frage, die jetzt ein bisschen weggeht von dem Thema, wie Sie zu den Kinderkrippen stehen. Ich habe hier eine Arbeit der Child Health and Development Institut, das davon spricht, dass der Cortisonspiegel bei Kinderkrippenkindern enorm hoch ist und an der Nebennierenrinde produziert wird. Auf der anderen Seite gibt es ja eine Studie, die von einem gewissen Christian Alt im Auftrag der Bundesregierung in Deutschland gemacht wurde, dass Kinderkrippen für Kinder besser lernen, besser sich integrieren können in die Gesellschaft. Ich sehe aber ein Risiko, also ich habe selber Medizin studiert, sehe ein gewaltiges Risiko, wenn man Kinder mit einem Jahr schon in eine Kinderkrippe gibt. Ich habe das so bei meinem Sohn gesehen, wie wichtig die ersten 3 Lebensjahre sind. Und das haben wir auch an der Uni immer
Herr Götzmann, versteht ja. Sie leider akustisch sehr schlecht, aber wir nehmen Ihre Frage auf, die ist ganz sicher sehr wichtig. Kinderkrippe, wann nützt sie, wann bringt sie kleine Kinder in Gefahr einer nicht günstigen Entwicklung?
Kleine Kinder sind sehr gemacht dafür, dass sie ein 1:1 ein Gegenüber brauchen, um emotional gesehen, gespiegelt zu werden. Was sie natürlich in feinfühligen Beziehungssituationen mit ihrer Mutter, ihrem Vater oder anderen Beziehungspersonen erleben können. Die jetzigen Krippenbedingungen, wie wir sie in Deutschland haben, und in Österreich ist das nicht viel anders, wo wir 12, 14, 18 Kinder haben in einer Gruppe, 0- bis 3-Jährige, die von 2 Erzieherinnen versorgt werden, da können alle diese guten, feinfühligen Prozesse, die notwendig wären für eine Gehirnreifung, für ein entsprechend ja runterreguliertes Stresssystem nicht mehr passieren. Und dass diese Kinder hohe Stressausschüttungen haben, das ist vielfältig untersucht und ist gar keine Frage. Ich habe in einem anderen Artikel gesagt, da kommt eine Lawine auf uns zu, weil diese Kinder werden uns noch große Probleme machen.
Was wäre ein vernünftiger Betreuungsschlüssel, wie man sagt?
Die internationale Forschung ist da sehr klar. Bei Kindern, wenn sie tatsächlich schon im ersten Lebensjahr in der Krippe sein müssten, 1:2, einer Erzieherin maximal 2 Säuglinge. Und wenn die Kinder 2 bis 3 sind, dann eine Erzieherin maximal 3 Kinder. Das ist gut untersucht und wenn die Relation schlechter ist, dann wissen wir, dann kommt es zu Störungen, Verhaltensauffälligkeiten und dergleichen. Die Politik hat diese Zahlen inzwischen auch zur Kenntnis genommen. Alleine, wir müssen jetzt dafür kämpfen, dass es wirklich Qualitätsveränderungen gibt. Sonst werden wir größere Probleme in der nächsten, in den nachfolgenden Generationen haben. Kurz noch zu der Studie, die da erwähnt wurde, dass diese Kinder nun sozialer sind, besser lernen und dergleichen. Diese Studie macht statistisch Verknüpfungen kausaler Art, die überhaupt nicht gegeben sind und ist so gar nicht haltbar. Es gibt statistische Zusammenhänge, aber die kann man nun nicht einfach damit kausal verknüpfen, dass diese Dinge sich so verhalten, weil ein Kind in einer Krippe ist. Also da gibt es Kritik von meiner Seite an dieser Studie und der Art der Darstellung und der Auswertung der Ergebnisse.
Da muss man auch unterscheiden zwischen Kinderkrippen und Kindergarten.
Absolut,
wo
sowieso.
Wo Kinder älter sind und dann sehr profitieren können vom Umgang mit den Gleichaltrigen, von gut ausgebildeten Pädagoginnen.
Kinder können absolut profitieren von anderen Kindern, auch im Säuglingsalter. Wir sind nicht gemacht, um mit einer Mutter alleine im 10. Stockwerk in einer Zwei-Zimmer-Wohnung aufzuwachsen. Wir sind soziale Gruppenmenschen. Kinder lieben andere Kinder. Nur der Betreuungsschlüssel, wer guckt nach welchen Kindern, in welcher Intensität, der muss stimmen, sonst kriegen wir Probleme.
Die österreichische Familienministerin Dr. Sophie Kamersin hat gestern die Tagung eröffnet, bei der sie jetzt zu Gast sind in Wien. Und sie hat vor kurzem auch von der Qualität in der Kinderbetreuung gesprochen. Das scheint mir ein bisschen ein Novum zu sein. Die Politik hat das eher gescheut, weil man sich da wiederum fürchtet vor den Kosten, die damit verbunden sind.
Ja, natürlich wird das Geld kosten, aber ich habe das verschiedentlich sozusagen aufgerechnet. Wenn auch nur 20% der Kinder nachher Psychotherapie brauchen, dann werden wir viel mehr Geld ausgeben müssen, als wenn wir jetzt den Erzieherinnen-Schlüssel entsprechend erhöhen.
Herr Dr. Briesch, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Gerne.
Und wer sich interessiert, auf der Internetseite zu dieser Sendung stehen Links sowohl zur Tagung gerade in Wien, der Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen Kindheit und auch zur Homepage von Ihnen, von Professor Briesch. Auch da gibt es dann viele Links und Informationen. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Anrufen, sagt Johann Kneis.
Vielen Dank auch meinerseits.